Bonuspunkte, der Hörspaziergang zum ESC.
Hey, this is Cosmo. Enjoy your walk.
Du stehst jetzt vor dem legendären Café Savoy. Wenn du magst, geh ruhig hinein und such dir einen Platz. Die typischen Kaffeehäuser, für die Wien bekannt ist, spielen 2026 beim ESC eine ganz besondere Rolle. Der Green Room, also der Bereich, in dem sich KünstlerInnen mit ihren Teams aufhalten, ist im Stil eines klassischen Wiener Kaffeehauses gestaltet. Das Savoy ist nicht irgendein Café. Es ist eine Institution. 1897 eröffnet, ist es seit den 1980ern ein Treffpunkt der Wiener LGBTQIA+-Szene. Noch früher beginnt die queere Geschichte des ESC, zu einer Zeit, als Homosexualität absolut tabu war. Bis 1971 war diese verboten. Queere Liebe stand im Strafgesetzbuch. In den Songs musste man also in Rätseln darüber sprechen, erzählt uns Historiker Florian Wagner.
Wenn man sich zum Beispiel jetzt die queere Geschichte des Song Contests anschaut, dann gab es ja 1961 schon ein Lied, wo wir heute wissen, das war ein schwules Liebeslied. Es hat den Song Contest gewonnen und es fiel damals aber niemandem auf. Also es war in der Medienberichterstattung überhaupt kein Thema, weil der Sänger Jean-Claude Pascal hat ein Lied vorgetragen, in dem es um eine Liebesgeschichte ging und er hat einfach die Geschlechtsidentität dieser Liebenden offen gelassen. Und jetzt mit dem Wissen, das wir heute haben, sehen wir, okay, da gibt es eine Liebesbeziehung, die eigentlich mit total viel gesellschaftlicher Repression und Missachtung konfrontiert ist.
Heute wissen wir, dass queere Lebensweisen von der ersten Stunde an Teil des ESC waren. Doch damals blieben sie unsichtbar. Die Französin Dany du Bursan etwa, die am allerersten Song Contest 1956 teilnahm, lebte in einer Beziehung mit einer Frau, war aber ungeoutet. Viele KünstlerInnen sprachen erst viel später über ihre sexuelle Orientierung.
Ist es natürlich immer ein Fenster in eine andere Welt gewesen für Schwule, für Lesbische, für Menschen, die einfach nicht einer gewissen gesellschaftlichen Norm entsprechen. Also das muss man sich vorstellen, den Fernseher aufzudrehen und man sieht vielleicht Acts oder Künstlerinnen und Künstler, die jetzt vielleicht nicht von sich aus ganz open schwul oder lesbisch sind, aber heutzutage würde man sagen, ein bisschen Camp auftreten, ein bisschen queer auftreten und das auf einer europaweiten Bühne machen können und dafür auch gefeiert werden und dafür auch erfolgreich sein, ist ja ein wahnsinnig starkes, auch wenn es nur popkulturell ist, Zeichen für Fortschritt, für Veränderung, für Freiheit.
Lange Zeit war der ESC für die queere Community eher eine ironische Schlagerparty. Nett, ein bisschen drüber, aber nicht wirklich relevant. Bis zum Jahr 1998. Die Wiener Drag Queen Duzi Eisenhauer erinnert sich genau an diesen Moment.
Also ich glaube, 1998 war das erste Mal, dass ich den ESC wirklich so bewusst wahrgenommen habe. Damals haben wir noch in Köln gelebt. Es gab ein Public Viewing in der Gay Bar, in die wir immer hingegangen sind. Und wir haben den ESC ironisch geschaut. Das waren die 90er Jahre, wir haben alles ironisch gemacht. Und der ESC war damals in unseren Augen halt eben so eine fade Schlagerparade. Und dann war da plötzlich Dana International für Israel als erste Transperson mit Diva, wo sie einfach Weiblichkeit und weibliches Selbstbewusstsein gezeigt und besungen hat.
Für Duzi war das der Moment, in dem sie begriff, der ESC ist nicht nur Berieselung, sondern auch eine europaweite Ansage an alle, die queeres Leben lieber unsichtbar machen würden.
Und da war für mich klar, okay, es gibt da irgendwie auch die Möglichkeit zu sagen, hallo, wir sind da und wir sind hier und wir haben auch ein Recht, hier zu sein.
Im schwarzen Anzug und mit kurzen Haaren gewann 2007 die serbische Sängerin Marija Šerifović mit dem Lied Molitva. Ihr Sieg und ihr späteres Coming-out machten sie zu einer Ikone der lesbischen Community, besonders am Balkan. 2014 ein weiterer Höhepunkt. Und das ausgerechnet mit einem Act aus Österreich. Conchita Wurst spaltet erst die Nation und vereint dann Europa. Für ESC-Fan Anna ein wichtiger Moment in ihrer Biografie.
Für mich war schon Conchita ein riesiges Highlight, weil das war das erste Mal, dass sie eine Drag Queen gesehen habe. Und auch ich war damals verwirrt. Ich glaube, ich war damals 17. Und ich habe mich einfach mit dem noch nie auseinandergesetzt. Mir war damals zwar schon bewusst, ich bin irgendwo am Queer-Spektrum, aber einfach mit dieser ganzen Kultur, mit meiner eigenen Sexualität, bin ich so per se noch nie in Berührung gekommen.
Für Duzzi beweist Conchita, dass man auch ernst genommen werden kann, ohne in eine Schublade zu passen.
Das ist eine Sache, die rechne ich Conchita sehr hoch an, dass sie sehr queer und sehr stark und sehr selbstbewusst sich selber dargestellt hat und viele Leute einfach dadurch überrascht hat, dass wenn man so verrückt aussehen kann, wie diese Person, wo man nicht weiß, welches Geschlecht sie hat, und dass sie trotzdem nicht den Clown spielen muss.
Wenn Millionen Menschen für eine Künstlerin mit Bart applaudieren, verändert das etwas. Auch außerhalb der Show. Für Duzzi Eisenhower ist diese Normalisierung das größte Geschenk des Wettbewerbs.
Ich habe das Gefühl, wenn etwas beim ESC, dieser sehr großen, ganz weit ausgestrahlten Mainstream-Veranstaltung, wenn da etwas auf der Bühne gezeigt wird oder wenn da eine Künstlerin oder ein Künstler steht, dann hat das seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube halt fest daran, dass wenn man einmal beim ESC eine Drag Queen mit Bart gesehen hat oder wie zum Beispiel 1998 Dana International als erste Transfrau beim ESC, wenn man das einmal im Fernsehen so als positiv erlebt hat, dann kann man auch so beim nächsten Mal, wenn man eine Drag Queen mit Bart sieht oder eine Transperson, kann man da sehr viel leichter mit umgehen.
In den vergangenen Jahren wurden beim Song Contest auch Identitäten sichtbar, die nicht den Geschlechtern denken. 2024 gewann Nemo für die Schweiz. Als erste nicht-binäre Person. Als Nemo 2024 gewann, hatte der ESC-Fan Lukas noch vor dem Bildschirm mitgefiebert. Im Jahr darauf war er dann live dabei. Die Stimmung und die Emotionen haben den Schweizer so mitgerissen, dass er nun seine Jahresplanung um den ESC herumbaut.
Natürlich war ich stolz über den Sieg und dass Basel Gastgeberstadt war, hat gezeigt, dass auch eine kleinere Stadt plötzlich im europäischen Rampenlicht stehen kann. Mein schönster ESC-Moment, das war ganz klar das Live-Dabei-Sein in Basel letztes Jahr. Als ich die Halle betreten habe und diese Bühne gesehen habe, die Lichter, diese Dimension, da musste ich erst einmal stehen bleiben. Im Fernsehen wirkt das groß. Live ist es nochmal etwas ganz anderes.
Am Ende sind es die Momente, die unser eigenes Leben verändern. So wie bei Duzzi Eisenhower, für die ein eher erfolgloser Song aus Finnland zum Soundtrack ihres Lebens wurde.
Letztes Jahr habe ich von 2015 Marry Me Baby gesungen von Finnland, Krista Seifrieds, in einem Brautkleid. Und nachher habe ich meinem damals noch Boyfriend, jetzt meinen Verlobten, einen Heiratsantrag gemacht.
So schön.
Deswegen hat dieses Lied, was eine sehr unerfolgreiche und sehr trashy Nummer war, hat auch einen großen Platz in meinem Herzen.
Ja, ich glaube schon, dass der ESC die letzten Jahre so ein bisschen ein Familientreffen worden ist von queeren Communities in der ganzen Welt. Ich finde das auch recht schön, dass das so geowned wird, also dass man dort der Regenbogenfahnen sieht und da auch Platz ist sozusagen für eine Community. Und dass es aber gleichzeitig den Kern nicht verloren hat, nämlich dass es um Musik und um Verbindung und um Offenheit geht, das finde ich sehr schön.
Genauso wie für Peter Kraus ist der ESC für viele zu einem queeren Fixpunkt geworden.
I went to hell and back to find myself on track. I broke the code. Whoa, like
wir sind jetzt am Ende unseres Podwalks angekommen. Und wir haben gesehen, der ESC ist viel mehr als nur ein bunter Musikwettbewerb. Er ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ob in Landessprache oder auf Englisch, ob im Anzug oder im Kleid. Am Ende geht es um Momente, die uns Gänsehaut bescheren. Und um eine Gemeinschaft, die zeigt, dass Europa am besten klingt, wenn alle Stimmen Platz haben. Ich hoffe, du nimmst dir etwas von diesem ESC-Spirit mit in deinen Alltag. Vielleicht summst du noch ein Lied, während du deinen Weg durch Wien fortsetzt. Wenn dir der Podwalk gefallen hat, sag es weiter, teile ihn auf Social Media oder schreib uns unter feedback@wienerzeitung.at. Danke, dass du dabei warst. Und wie man beim ESC so schön sagt, Good evening, Europe!